Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Florian Felix Wey
und weiteren Männern. Denn darum geht es heute: Männlichkeit, Virilität, aber auch deren unerwartetes Gegenteil, Fürsorge. Herzlich willkommen zur Lesart mit Büchern über Samurai-Etikette, ein Gefecht in Afghanistan, Messerstechereien bei Jorge Luis Borges und einem Sohn, der seine Mutter pflegt. Mann ist Mann heißt ein Stück von Bert Brecht, Mann gegen Mann, das neue Buch des Schriftstellers Matthias Politiki, der mit Romanen und Essays viel Erfolg im Leben gehabt hat, aber auch öfter mal Gegenwind erfuhr, vor allem bei seinen Essays. Ein solcher Essay ist Mann gegen Mann, über den ich jetzt mit Matthias Politiki reden will. Er sitzt in einem Studio in Wien. Guten Morgen, Herr Politiki.
Ja, guten Morgen.
Sie haben mich, ich sag's vorab, verblüfft mit Ihrem Text und bei mir einen Einschätzungswandel bewirkt. Beginnen wir mit der Verblüffung. Das Buch geht nämlich ganz anders weiter, als es im ersten Kapitel beginnt. Was wohl daran liegt, dass dieses erste Kapitel viel später entstand als der Haupttext? Lösen Sie doch bitte dieses Rätsel auf. Was verhandelt der Essay Mann gegen Mann?
Ich habe in der Corona-Zeit mir endlich meine Borges-Ausgabe geschnappt, die ich unvorsichtigerweise subskribiert habe und dann Band für Band festgestellt habe, dass es vielleicht doch nicht ganz das ist, nachdem ich mich gesehnt habe. Aber dann war es soweit. Ich habe tatsächlich von vorne angefangen zu lesen. Es war am Anfang so, wie man sich Borges vorstellt, und dann kam plötzlich eine Messerstecher-Geschichte nach der anderen, ein völlig anderer Borges zum Vorschein, und das hat mich regelrecht auch verblüfft, mindestens wenn ich schockiert. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, erstens, unser Bild von Borges ist ja völlig falsch, und zweitens, da wird ja etwas verhandelt, was wir jahrzehntelang in unseren Debatten überhaupt nicht mehr so thematisiert haben, nämlich eine archaische Männlichkeit. Und das hat mich plötzlich wahnsinnig interessiert. Ich habe dann mit Hemingway verglichen und ja, am Ende war Borges sogar noch der blutrünstigere von beiden. Jedenfalls ist anhand dieser beiden literarischen Beschäftigungen ein Essay damals entstanden, der sich mit Männlichkeit auseinandersetzt. Dann ist er erstmal liegen geblieben. Mein Verleger hat damals gemeint, ich soll doch lieber erst den nächsten Roman publizieren und nicht schon wieder die nächste Debatte. Und vielleicht hat er sogar recht gehabt, denn inzwischen ist die Zeit ja wirklich reif. Es sind überall diese Männer bis in die Weltgeschichte plötzlich emporgekommen, von denen auch ich gelesen habe und jetzt eben in Mann gegen Mann auch erzähle. Das passt in der Tat besser zusammen als in die Stimmung, die vor 4 Jahren geherrscht hat.
Also nach der Verblüffung, mein Einschätzungswandel war vermutlich ähnlich wie bei Ihnen, dass meine zuvor noch relativ leidlich neutrale Haltung gegenüber diesem argentinischen Dichter wich, ja, wie soll ich sagen, Entsetzen und tiefer Abneigung. Borges ist toxisch, möchte gern männlich, schreiben Sie mal an einer Stelle.
Ja, das ist ja nicht weniger schlimm und plakativ. Aber ich finde, man sollte sich jetzt auch lösen, davon eben auch nur plakativ zu reagieren, sondern ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir da genauer anschauen, was da eigentlich für Mechanismen dahinter stecken. Denn deswegen ist das Vorwort da durchaus richtig so platziert, nämlich mit Blick aufs Allgemeine, was da draußen jetzt überall passiert in dieser Welt. Man ist sehr leicht auch einer Meinung im sich empören oder auch im lächerlich machen dieser Männlichkeit. Ich würde da inhaltlich auch zustimmen, nur so kommen wir nicht weiter. Wir müssen viel differenzierter begreifen, was in diesen Männern tickt. Und da hilft eben nicht nur die Psychologie und auch nicht nur die Soziologie, da hilft eben auch Literatur. Und das genau habe ich gemacht. Ich habe sozusagen mein Untersuchungsobjekt anhand dieser beiden Schriftsteller gewählt, aber durchaus immer mit Blick aufs Allgemeine. Was sagt es über unsere Zeit jetzt?
Also Borges ist ja für Intellektuelle unserer Generation und vielleicht auch jüngere tatsächlich so eine Ikone der frühen Postmoderne, ja, mit diesen Spielereien, der blinde Bibliothekar, der das Sandbuch erfindet, was im Grunde dann 30 Jahre später das Internet ist. Also alles sehr dekonstruktivistisch, und dann kommt plötzlich Heldenverehrung, argentinische Gauchos und immer wieder, und das arbeiten sie ja wirklich brillant heraus, immer wieder das Messer, der Dolch, das Schwert als, ja, wie soll man sagen, Inkarnation einer rohen, virilen, männlichen Gewalt, und das findet er gut.
Ja, sicherlich eben ex negativo. Er war ja nun, wie wir wissen, also sehr defizitär als Mann. Ich möchte gar nicht so sehr bei Borges bleiben, sondern er geht da halt auf einen Punkt, der einen schon aus der Reserve treibt, auch mich. Ich bin selbstverständlich erzogen worden schon als dieser emanzipierte Mann, der wir heute ja auch mit einem gewissen Stolz sind. Aber ich bin in meinem Leben eigentlich nur innerhalb meiner gut bürgerlichen und später dann eher so metropolenhaften Blase damit weitergekommen. Außerhalb musste ich schon ein anderer Mann sein und erst recht in Afrika oder Zentralasien, in Lateinamerika. Da hatte ich immer das Gefühl, also hier ticken die schon noch sehr, sehr anders und da musste ich mich schon neu aufstellen, um nicht einfach beiseite geschoben zu werden. Und das hat mich schon auch ohne Borges immer zum Nachdenken gebracht und ich habe ein Leben lang eben in dieser Pendelbewegung verbracht und deswegen war vielleicht die Lektüre von Borges und auch Hemingway gerade zum rechten Moment auch plötzlich bei mir wieder angesagt, weil ich wollte das auch mal zusammenbringen. Was heißt denn eigentlich Mann sein, jenseits der polemischen Debatten, die wir geführt haben? Was kann es sein? Was ist eine entspannte Männlichkeit? Was ist eine souveräne Männlichkeit? Was ist eine Männlichkeit jenseits dieser archaischen Klischees? Nicht mehr und nicht weniger habe ich in dem Buch versucht.
Also was ist eine souveräne Männlichkeit? Da würde vielleicht ein Satz von Ihnen gelten, man muss Gewalt abwehren können und das geht dann weiter. Es bezieht sich auf die Reiseerfahrung. In vielen Fällen reicht ein Kräftemessen per Imponiergehabe wie im Tierreich. Danach dreht der Schwächere ab. Also Sie haben explizit sehr viele solche Erfahrungen gemacht, wo Sie mit Ihrem neuen Mann, der Sie waren, nicht weitergekommen sind.
Ja, also ich habe jetzt weniger es aufs Kräftemessen angelegt. Ich habe das Gefühl, man muss eigentlich jeden, der einem entgegentritt, auch mit feindlichen Absichten, man muss den ernst nehmen. Man muss das signalisieren. Man muss aber auch bereit sein, eine Konfrontation anzunehmen. Nicht unbedingt, indem man sie dann austrägt, sondern indem man sie in einen Konsens deeskaliert. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber ist in Wirklichkeit sehr einfach. Nur ein Beispiel. Ich bin mal in einen Slum geraten in Puerto Rico und da hat mich ein Bär von Mann sehr unangenehm zunächst mal. Ich weiß gar nicht, was er vorhatte, aber auf jeden Fall den Weg hat er mir vertreten und wir haben ein bisschen geredet und dann hat er mich in den Arm genommen und einfach mit mir ja eine 180-Grad-Drehung gemacht und ist einige Schritte mit mir aus diesem Slum herausgegangen. Ja, und dann haben wir uns relativ entspannt verabschiedet. Das war eine für mich sehr augenöffnende Szene. Man muss nicht immer Gewalt ausüben, ja, sondern die wirkliche Männlichkeit beginnt für mich da, wo sie deeskalieren kann, wo sie eben Gewalt verhindert.
Also das klingt ein bisschen so, als hätte er sie dann, obwohl sie wahrscheinlich viel schmächtiger waren, sie als ebenbürtig wahrgenommen und erst dann kann er sie umarmen.
Ich habe ihm jedenfalls Kontra gegeben. Ich glaube, das ist das A und O. Es geht ja auch nicht immer um Kraft, sondern es geht um Mut und um eine Haltung. Und die brauchen wir ja auch zunehmend im Alltag gegenüber Übergriffigkeiten aller Art. Das spürt ein anderer und da sind wir auch übrigens mit einem Schritt schon in der Weltpolitik. Da haben wir ja auch Gestalten, die erstmal so richtig auf Krawall und ja unangenehmstes Machtgebaren haben. Wenn man da mit guten Argumenten nur gegenübertritt, wird man nicht weit kommen.
Zwei Begriffe, die jetzt seit ein paar Jahren, aber zum Zeitpunkt, als Sie das schrieben, eigentlich noch gar nicht en vogue waren, jetzt aber wieder nicht nur durch die Hintersondern die Vordertür reinkommen, sind die Begriffe Ehre und Mut, die Sie da in den Texten auch finden. Damit tun wir uns als Deutsche extrem schwer.
Ich habe sie erwähnt, weil sie einfach in der mittelalterlichen Epik so festgelegt wurden und eigentlich über die Jahrhunderte gelten. Wir tun uns ja mit Mut vielleicht gar nicht mal so schwer, aber mit Ehre natürlich. Aber sagen wir doch lieber Standpunkt, sagen wir Haltung. Wir müssen nur die Vokabeln ändern. Schon ist uns doch ungefähr klar, was wir meinen. Wir zeigen doch aller Orten, vielleicht sogar manchmal zu oft, in den hitzigen Debatten, die wir führen, Haltung. Also Haltung zeigen ist ja geradezu unser zweites Naturell geworden in Deutschland. Und ich finde, Haltung finden ist, finde ich, viel interessanter mit dem Recht, sich zu irren und zu widerrufen. Es bleibt aber dabei, es geht um Haltung. Auch wenn sie sich jeden Tag ändert, leicht modifiziert, ohne die Haltung geht's nicht. Und vergessen Sie einfach den alten Begriff Ehre und ersetzen Sie ihn und schon sind Sie mitten in unseren Debatten, die wir auch gerade jetzt in Deutschland führen.
Als Männer, ich zitiere Sie sozusagen als Resümee, als Männer kann ich beide nur schwer ertragen. Beiden fehlt, was schon die Philosophen der Antike als die gute Mitte lehrten. Wie sieht denn die gute Mitte der Männlichkeit aus?
Ja, ich habe versucht, sie einfach schon mal sprachlich zusammenzubringen. Also den neuen Mann, der ich zweifelsohne auch weiterhin bin, mit dem alten Mann, der so despektierlich sich gerade überall zeigt. Und ich glaube, beide haben Tugenden, die, wenn sie zu weit getrieben werden, in Untugenden sich verwandeln. Und man könnte versuchsweise einfach mal einen neuen alten oder einen alten neuen Mann sich vorstellen. Der würde vielleicht in der Mitte stehen. Der würde ein bisschen robuster auftreten, was uns sicherlich gegenüber diesen Herausforderungen auch auf der Weltbühne ganz gut zu Gesicht stehen würde. Der würde aber auf keinen Fall Empathie und all das verraten, was wir in den letzten Jahrzehnten mit guten Gründen und auch mit Überzeugung auch an Männern entdeckt haben und was wir selber auch leben. Das ist nur ein kurzer, kleiner Ausschnitt. Es geht sicherlich sehr viel weiter, was man strukturell eigentlich von diesen beiden Typologien lernen kann. Nur auf einer dieser beiden nur zu beruhen, halte ich für gestrig.
Vielen Dank, Matthias Politicki, für das Gespräch über Männlichkeit und zwar auf Basis des Buches Mann gegen Mann, Untertitel über alte und neue Tugenden, herausgebracht von Hoffmann und Campe, 254 Seiten, 24 Euro. Deutschlandfunk Kultur, die Lesart und wir hören uns das mal an, ein Zitat.
Solange man alltäglich seine Entschlossenheit, auf dem Schlachtfeld zu fallen, in sich einsinken lässt, es fertigbringt, ein toter Leib, ein wandelnder Leichnam zu sein und sich im Lehnsdienst, in seiner Pflicht und in den militärischen Künsten übt und stählt, wird man nicht in Schande fallen.
Paul Stenner ist nun im Studio und verrät uns als Kritiker, woher das kommt. Eher nichts Zeitgenössisches, oder?
Zum Glück nichts Zeitgenössisches. Das stammt aus dem Hagakure. Das ist ein japanisches Werk, heißt ungefähr Hinter den Blättern, und beschreibt die Denk- und Lebensweise und vor allen Dingen Todesweise der Samurai.
Aus welcher Zeit stammt das denn?
Das stammt ungefähr aus der Zeit zwischen 1710 und 1716. Der Autor Yoho Mamamoto war Zen-Mönch geworden und hat am Ende seiner Karriere sich hingesetzt und hat einem Schreiber diktiert, was er den Samurai überlassen möchte und wie sie ihr Leben leben sollen, als Samurai, als Gefolgsleute.
Was ist das? Ist das ein Benimmbuch, eine ideologische Zurüstung, ein Ratgeber aus dieser Zeit?
Also es ist, da macht es richtig Spaß, ein Benimmbuch, wo den Leuten beigebracht wird, wenn man ein ordentlicher Samurai ist, dann gähnt man nicht in Gesellschaft, sondern versteckt sich hinter seinem Kimono. Das ist das eine. Das andere ist natürlich eine im Wesentlichen ideologische Zurüstung, wie der Samurai sein soll, wie er denken soll, wie er sich aufopfern soll.
Wir reden ja heute über Mannsbilder und Männerbilder. Was für ein Mann tritt uns da entgegen?
Also das Idealbild, das Yamamoto beschreibt, ist ein Krieger, der bereit ist, sich jederzeit für seinen Fürsten aufzuopfern. Der eigentlich morgens aufsteht und sagt, ich will sterben für meinen Fürsten. Das ist seine Denkweise, das ist seine Lebensform. So soll er sein.
Das klingt so weit abgelegen und erinnert eher an finstere Zeiten auch der deutschen und natürlich der japanischen Geschichte. Warum sollten wir denn das heute lesen? Warum erscheint sowas jetzt im Reklamverlag?
Also das eine ist natürlich, dass es eine gewisse Exotik hat und auch eine Erinnerung an wirklich finstere Zeiten, sowohl in Japan, wo bis ungefähr 1870 die Samurai ja noch die große Kriegerkaste waren, bevor sie abgeschafft wurden und Japan eine moderne Armee erhielt. Aber auch bis in die Nazizeit hinein, weil die Nazis der SS, das Hagakure, mit an die Hand gegeben haben, weil sie genau das haben wollten, nämlich den fanatischen Krieger, der nicht nachdenkt, der völlig irre vor Kampfesbegier auf dem Schlachtfeld agiert und weder Schmerzen noch Todesängste spürt, sondern einfach nur draufhaut. Also in dem Buch, die Übersetzung heißt auch immer Haudegen.
Aber es schwingt doch, meine ich, zwischen den Zeilen zu hören, ein Zentralthema der Loyalität, also dieser Gefolgschaft durch. Und Loyalität sehen wir ja gerade in Amerika, kann ja auch heute noch ein Problem darstellen.
So gesehen ist das ein hochmodernes Buch, weil es nämlich einen Begriff der Loyalität diskutiert, der in diesen Zeiten, in denen immer mehr autoritäre Herrscher auftreten, Ungarn, Putin sowieso, also wenn man da nicht loyal ist, wird man auch gerne mal aus dem Fenster geschubst, das weiß man ja inzwischen. Bei Trump entwickelt sich die Situation ähnlich. Leute, die nicht hundertprozentig zu ihm stehen, werden gefeuert und brauchen auch, das ist dann die andere Seite, brauchen auch überhaupt keine Qualifikation. Also sein derzeitiger Verteidigungsminister war vorher Fernsehmoderator. Was bringt ihn dazu, jetzt die größte Armee der Welt zu befehligen? Das ist nur die Loyalität zum Herrscher.
Wie ist das geschrieben?
Das ist eine Sammlung von ungefähr 1300, sagen wir, Anekdoten, Bemerkungen, Erzählungen. Da heißt es dann auch immer mal, der und der hat mal gesagt, dieses sollte sein. Oder von einer gewissen Person hört man das. Und daraus wird die Lehre gezogen, wie ein Samurai sich zu verhalten hat. Zum Beispiel, wenn man an einem Tisch sitzt und mit jemandem spricht, dass man ihm in die Augen schaut. Sich einmal zu verbeugen, das heißt nämlich den Blick von ihm wegzunehmen, reicht völlig am Anfang. Aber dann behält man diesen Mann im Blick. Oder man setzt sich nicht hin und hat die Hände in den Taschen. Das ist gefährlich, weil wenn man angegriffen wird, ist es dann schnell zu spät, bis man die Hände aus den Taschen hat. Das Lustige ist, dass Yamamoto eigentlich gar kein Samurai war. Er war bis hin zu einem so lustigen Posten wie Poesiebeauftragter, war er eigentlich ein Bürokrat im Dienste seines Fürsten. Und weil die Ideologen natürlich viel besser schreiben können als die Samurai, hat er das dann aufgeschrieben. Aber es stammt nicht aus seinem Leben, sondern nur aus seinem Schreiben.
Müssen wir denn den Männertyp des Samurai heute vermissen, so wie wir manchmal heute die Ritterlichkeit vermissen?
Die Ritterlichkeit vermissen wir ja eigentlich auch nicht. Also wir wollen ja auch nicht unsere mittelalterlichen Ritter haben, die draufschlagen und sich ein Recht nehmen, wie immer sie wollen. Das, was wir unter Ritterlichkeit verstehen, ist ja, wenn ich das richtig sehe, eher vom britischen Gentleman zu uns gekommen, der uns dann leider mit dem Brexit wieder verlassen hat. Der Samurai heute als Figur hilft uns nicht groß weiter.
Haben wir Sie gequält mit dieser Lektüre, Paul Stiller?
Nee. Nein, das sind sehr lustige Sachen darin, wenn Yamamoto, der ja wirklich ein harter Knochen ist, als Mönch in seiner Zelle sitzt und seinem Schreiber diktiert und richtig grantelt über diese Jugendlichen, die alle so schlappe Kerle sind und sich über Mode unterhalten und über Finanzen unterhalten. Das kann man gut lesen.
Vielen Dank, Paul Stenner. Gelesen haben Sie für uns Yoho Yamamoto Hagakure, die Maximen der Samurai aus dem Japanischen von Max Seinsch. Reklam Verlag, 268 Seiten, 9 Euro. Ein echtes Reklamheft eben. Die Lesart hören Sie wie immer samstags mit Sachbüchern, aber es gibt Ausnahmen. Jetzt kommt nämlich ein Roman, der thematisch auch ein Sachbuch sein könnte oder doch nicht. Zitat: Bei den ersten Schreibversuchen wurde mir klar, dass sich dies aufgrund der Intimität des Stoffes nur als Roman bewerkstelligen ließe, schreibt Norbert Krohn im Nachwort zum Roman Manchmal ist es sogar lustig. Er sitzt mir jetzt gegenüber. Guten Morgen, Herr Krohn.
Guten Morgen, Herr Weih.
Und der Untertitel des Romans, hat ein Roman ja auch nicht automatisch einen Untertitel, führt uns auf die Klippen jener Intimität. Er lautet: Meine Mutter, ihr langes Leben und ich. Was verhandelt die Geschichte?
Ja, es ist die Geschichte der letzten 8 Jahre, als meine Mutter, die mittlerweile 94 ist, dann doch Demenzsymptome zu zeigen begonnen hat und vor allem auch ihre jüngere Schwester. Und in dieser Phase des Alters, des hohen Alters, da brechen dann eben diese Konflikte auch wieder auf, die man lebenslang miteinander hat. Und diese Konflikte und auch ihre Herkunft, das erzählt dann alles dieser Roman.
Es ist ein Ich-Erzähler, der Sohn dieser Mutter, ein Einzelkind. Er kümmert sich dann im Laufe des Romans um 2, eigentlich fast noch 3, weil es noch einen Mann gibt, um den er sich auch noch kümmert, 3 hochaltrige und Demenzfälle in aufopfernder, aber durchaus nicht glücklicher Stimmung.
Also zunächst mal, das ist wirklich autobiografisch. Ich habe keine Kinder, ich bin Einzelkind und da waren dann an diesem Weihnachtsabend 2017 plötzlich diese 3 alten Herrschaften, die schon lange zusammen mit mir Weihnachten feiern. Und jetzt kippte die Situation. Es entstand eine beckethafte Situation, dass alle irgendwo sehr in sich gefangen ihre Monologe erzählen. Und man dann erschreckt und dachte sich, oh Gott, ich muss mich jetzt um die kümmern.
Ich bin ein POM, denke ich, Zitat, kein POW, also Prisoner of War, sondern ein Prisoner of Mom, also Zentral ist die Beziehung von Mutter und Sohn.
Die ist ganz zentral. Wie gesagt, ich bin Einzelkind, ich bin Wunsch-Einzelkind. Meine Mutter wollte gern mehrere Kinder. Sie hatte zwei Abgänge in ihrem Leben. Das gehört zu diesen Schicksalsschlägen bei ihr und hat dadurch einfach eine ganz große Fixierung auf mich erlebt. Dann wurde mein Vater auch noch Pflegefall schon vor 30 Jahren und wir mussten durch diese harte Zeit gehen. Und jetzt, wie gesagt, im Alter treten dann so psychologische Mechanismen auf, dass diese Liebe instrumentalisiert wird, die ich natürlich in mir trage, aber auch die Konflikte bezüglich all der Dinge, die ich ja empfunden habe, dass meine Mutter sie mir nicht ermöglicht hat. Und diese psychologischen sozusagen Mechanismen, dieses immer, sie wohnt in München, immer nach München fahren müssen und dort sich um alles zu kümmern und dafür keine Wertschätzung eigentlich zu bekommen, das ist diese Gefangenschaftssituation, in der ich mich da empfand.
Nicht nur keine Wertschätzung, sondern Beschimpfung. Also dann so, du bist ein blöder Sohn, gib mir Kaffee. Es gibt Szenen, sehr viele Szenen in diesem Buch. Das ist dann das Belletristische dran. Da hofft man ein bisschen, dass das übertrieben ist. Aber ich fürchte, da ist nicht viel übertrieben dran. Wo also diese Mutter mit einer rigiden Aggressivität die Bedürfnisse des Sohnes übersieht.
Also das Romanhafte besteht vor allem darin, diese irgendwie Sache erzählbar zu machen und bei diesem autobiografischen Rückblick auf all das, was passiert ist, einen Weg zu finden, wo ist die Grenze? Also wo wird's zu viel? Wie erzählt man das auch, was ja in so einer Repetition im echten Leben immer auftritt? Pflege ist was extrem Hartes, dadurch, dass alle Vorgänge und Demenz auch alle Sätze tausendmal wiederkehren. Und wo ist die Grenze dessen, dass man es nicht übertreibt, dass der Leser auch mitgeht? Und diese Feinjustierung, dann Szenen daraus zu bauen, das wird dann sozusagen die Romanhaftigkeit des Ganzen. Und ich kann persönlich natürlich gar nicht so hundertprozentig einschätzen, wie fröhlich, weil meine Mutter ist auch eine sehr fröhlich, witzige, originelle Frau. Und wie boshaft ist sie dann doch im Roman, weil ja, das ist, glaube ich, dann dem Leser überlassen, der Leserin auch.
Ich gebe zu, ich habe ziemlich gelitten. Und zwar in der Identifikation mit dem Ich-Erzähler, mit dem Sohn. Und habe immer gedacht, warum zum Teufel geht er nicht einfach? Warum geht er nicht?
Ja, also da könnte ich sagen, meine Lebensgefährtin, die hat gesagt, also deine Mutter kommt aber gut weg. Die ja das auch alles miterlebt hat. Das ist ja auch so, muss man dazu sagen. Also so Pflege und Alter, das sind ja Situationen, Härtesituationen auch für Beziehungen, für Paare. Und in diesem Buch geht es nicht nur um den Erzähler und die Mutter, es geht eben auch um diese Beziehung. Und die Freundin im Buch hat auch eine Mutter, die geht ganz anders damit um. Und warum geht er nicht einfach? Weil es eben... Ja, das ist eine große Frage. Es gibt ja Kinder, die brechen den Kontakt zu Eltern ab. Für mich kam das nie in Frage. Und da ist die nächste Frage, ist das ein Pflichtgefühl, was mir meine Mutter vermittelt hat, die nämlich diese Pflege als eine große Pflicht des Kindes einfordert? Ich habe dich ja auch als Kind großgezogen und das musst du jetzt auch machen. Okay, andere sagen, nee, es gibt die Philosophin Barbara Bleisch, die sagt, die hat ein Buch geschrieben, wir schulden unseren Eltern nichts. Das ist genau diese intime Frage, dieser Kampf, den man mit sich dann austrägt. Wie weit geht man mit, wo man den Menschen ja letztendlich liebt? Und ich hatte eine große, sozusagen enge Beziehung zu meiner Mutter. Und natürlich tut sie mir wahnsinnig leid in all dem, was sie erlebt. Und ich wollte sie nie im Stich lassen. Habe ich auch nicht.
Das unzertrennlichste Team von Nachkriegsfeldmoching, schreiben Sie an einer Stelle. Das ist ja auch positiv geschildert, also dass diese Liebe immer wieder ausbricht in der Erzählung. Dann auf der anderen Seite aber schier unerträgliche Intimitätsszenen sind, die man, ich erzähle sie jetzt nicht nach, die man eigentlich nicht mit seinen eigenen Eltern erleben möchte.
Ja, aber man kommt in diese Situationen. Jeder und wir alle haben irgendwann die Situation, dass unsere Eltern im Alter sind, dass sie quasi eher die Kinder sind, ja, und das Verhältnis sich umdreht. Und dann brechen auch Schranken dessen, was vorher sozusagen die Bürgerlichkeit, also auch was die Sexualität, das Thema Sexualität angeht, die brechen dann weg. Und genauso eben auch natürlich das Thema Intimpflege. Inkontinenz und alles, was einfach dazugehört. Und man kann natürlich, Entschuldigung, die Eltern outsourcen und sie einfach weggeben, ne? Aber das hat meine Mutter bei meinem Vater nie gemacht. Wir haben den zu Hause gepflegt. Das war auch eine gewisse Übergriffigkeit mir gegenüber, der ich in der Pubertät und um die 20 war. Aber man möchte das ja eigentlich auch nicht. Und ich finde, und das ist auch eine These in dem Buch, diese Konfrontation, die wir da erleben, ist in einer Welt, die immer sich nach Extremerfahrungen, nach Grenzerfahrungen in irgendwelchen tollen Survival-Sportarten sehnt, eigentlich am meisten gegeben, die Existenz auseinandersetzen, wenn wir uns mit den Eltern auseinandersetzen und dem sich zu stellen und nicht einfach davon zu laufen. Das finde ich auch wichtig, weil es geht dann letztendlich um Leben und Tod, um die eigenen Existenzfragen. Was sind wir und wie geht's denn uns mal selber, wenn wir jetzt älter werden in unserer überalternden Gesellschaft?
Und da werden Sie dann plötzlich, beziehungsweise der Held wird radikal und sagt, er möchte Sterbehilfe für den Fall der Demenz. Er schreibt das in seinen Patientenverfügung rein, wohl wissend, dass das derzeit gar nicht möglich ist, dass das realisiert wird. Sagt, wenn ich dann und dann in dem und dem Zustand bin, möchte ich nicht nur nicht an Apparate angeschlossen werden, sondern ich möchte sozusagen eine echte Sterbehilfe, wie es auch in anderen Ländern gibt, haben. Wer spricht da?
Da spreche ich auf alle Fälle selber. Und wir haben ja seit vielen Jahren eine sich verändernde Gesetzgebung zur aktiven Sterbehilfe. Das beginnt alles der Diskurs mit Walter Jens und Hans Küng, die ja damals sozusagen gesagt haben, in den 90ern menschenwürdig sterben. Also das Recht auf einen eigenen, selbstbestimmten Tod. Aber insbesondere Walter Jens, der große Rhetor, hat diesen Moment verpasst. Und wir wissen von seiner Frau Inge Jens, wie er dann dement war. Und wo sie sich immer gefragt hat, würde der jetzt noch sterben wollen? Also die Paradoxie ist, wir haben einen so starken Lebenstrieb als Kreaturen, dass solange wir in der Lage wären, aktiv, bewusst diese Entscheidung herbeizuführen, wo wir heute Sterbehilfe bekommen würden, tun wir es nicht, weil wir immer noch ans Weitergehen glauben. Und dann gleitet man in die Demenz und wenn dann diese totale Demenz, die ich bei meiner Tante erlebt habe, da ist, dann gibt es keine Chance in Deutschland, in Holland gibt es das, dass man von einer dritten Person, von einem Nachkommen, einer Vertrauensperson, dann über Arzt- und Ethikkommission eben Sterbehilfe erfahren kann. Und dafür spreche ich mich aus, dass man es kann und dass man es selbst natürlich, ja, wenn man es möchte, verfügt. Ich rede hier nicht darum, dass die Gesellschaft irgendwie über andere verfügen kann, ja.
Danke, Norbert Krohn, für dieses Gespräch über ein nicht ganz einfaches Thema. Ihr nicht ganz erfundener Roman, manchmal ist es sogar lustig, ist erschienen im Verlag Galliani Berlin. 352 Seiten kosten 23 Euro. Worüber wir heute schon geredet haben, Messerstecher und aufgeplusterte Mannsbilder, japanische Samurai-Anekdoten, aber auch eben gerade über einen Mann, der seine Mutter pflegt. Was eigentlich dieser Tage naheliegt im Kontext von Männlichkeit, die Wehrhaftigkeit des Soldatischen fehlt noch. Und kommt jetzt mit einem Buch, dessen Titel etwas ungewohnt für die eher pazifistische deutsche Verlagslandschaft klingt. Das Karfreitagsgefecht. Deutsche Soldaten im Feuer der Taliban. Lanzerliteratur? Oder wenn nicht, was dann? Frage ich Nana Brink, die es gelesen hat. Gab es das Karfreitagsgefecht?
Ja, das gab es in der Tat. Wobei man natürlich sagen muss, dass es eine Überschrift ist, ein Begriff, den man gefunden hat für eine Auseinandersetzung in Afghanistan im April 2010. Da sind zum ersten Mal deutsche Bundeswehrsoldaten in einen Kampfeinsatz, wirklich in ein Gefecht gekommen. Und zwar waren das Leute des Fallschirmspringer-Jägerbataillons 373. Drei davon sind während dieses neunstündigen Gefechts beim Angriff der Taliban ums Leben gekommen. Fünf zum Teil schwer verletzt. Und man hat es das Karfreitagsgefecht genannt, weil es eben am 2. April, das war ein Karfreitag, stattgefunden hat. Und dieses Gefecht ist doch sehr entscheidend gewesen für, naja, sagen wir mal, auch die Erinnerungskultur in der Bundeswehr. Und übrigens, wir erinnern uns vielleicht nochmal dran, der damalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg, der hat zum ersten Mal von Krieg gesprochen. Das war ja ein Begriff, den man eigentlich nicht benutzt hat in der deutschen Öffentlichkeit.
Das ist erschienen bei Ullstein in einem Publikumsverlag, nicht in einem Militarier- oder militärspezifischen Verlag. Nun stelle ich mir vor, ich muss da Geschichten erzählen oder eine Geschichte erzählen. Welche Geschichte wird da erzählt? erzählt und wie wird sie erzählt?
Also Wolf Greges, der das Buch geschrieben hat, selber übrigens auch Veteran ist, er war Bundeswehrsoldat, selber auch im Einsatz in Afghanistan, der hatte sich zur Aufgabe gemacht, eigentlich dieses Gefecht zu rekonstruieren, weil es natürlich eine Mythenbildung danach gegeben hat. Und er hat sich zur Aufgabe gemacht, naja, wir wollen doch mal ganz genau gucken, was passiert ist. Und viele dieser Veteranen sprechen eigentlich nur mit Leuten darüber, denen sie vertrauen. Und das hat er gemacht mit 2 Dutzend und hat akribisch wirklich in über 20 Kapiteln jede einzelne Station, wenn man das so zynisch sagen darf, dieses Gefechts einfach rekonstruiert anhand von Gesprächen, anhand aber auch von Videoschnipseln, von Social Media, hat das alles ausgewertet und gesagt, okay, so hat es irgendwie stattgefunden. Es ist wichtig, dass wir uns einfach mal diese Wahrheit angucken und dass wir diejenigen eigentlich zu Wort kommen lassen, die wirklich dabei waren.
Wer ist dieser Autor? Ist das nur ein Journalist, der von außen drauf blickt oder ist es ein Soldat?
Also ich glaube, es ist eigentlich eine sehr interessante Figur. Ich sagte schon, er ist selber Bundeswehrsoldat, war im Einsatz in Afghanistan, aber er ist auch Lehrer, er lehrt an einem Gymnasium in Rostock und zwar Deutsch und Geschichte, hat auch einen Podcast, der nennt sich Helm ab, Veteranencast und erzählt dort Geschichten, die Veteranen interessieren. Insofern ganz ungewöhnlich, weil eigentlich der Begriff Veteran ist ja auch etwas mit Deutschland fremd. Das heißt, er hatte schon ein Interesse, auch diese Geschichte auch für sich selbst zu erzählen.
Nun sind wir ja ein bisschen vorbelastet in Deutschland mit solcher Art von Literatur. Nach dem Zweiten Weltkrieg erschienen Unmengen von Schlachtenbeschreibungen aus der Sicht der Teilnehmenden, weil die das vermutlich auch verarbeiten mussten, jenseits jetzt des ideologischen Ballastes. Und daher kommt der Begriff Lanzerliteratur. Geht das irgendwie in diese Richtung oder ist das nur ein schiefer Vorwurf?
Also ich glaube, wenn man von Lanzerliteratur spricht, dann hat man diese dünnen Heftchen, die ich noch zum Beispiel von meinem Großvater irgendwie kenne, wo er seine Erlebnisse des Zweiten Weltkriegs irgendwie verarbeitet hat. Soweit würde ich nicht gehen. Was mich sehr verwundert hat, aber eigentlich, wenn man sich mit der Figur von Wolf Greges beschäftigt und auch mit dem, was Veteranen vielleicht erzählen, dass er so minutiös, detailliert wirklich diese Geschichte erzählt. Und ich habe mich immer gefragt, warum tut er das so? Was will er eigentlich damit bewirken? Weil alle, die nicht im Soldatengeschäft sind, sind, glaube ich, nach 2, 3 Kapiteln einfach raus aus dieser Geschichte. Und wenn man sich dann seinen Podcast wirklich anhört und seine Überlegungen dazu, wo er gesagt hat, ich möchte eigentlich so eine Art Traditionslinie auch wieder aufnehmen. Das heißt, die Bundeswehr hat Traditionen, preußische Geschichte, Widerstandskämpfer und ihre Geschichte an sich. Aber sie hatte ja eigentlich, weil sie, Gott sei Dank, kann man sagen, nicht in so viele Gefechte verwickelt war, wenig Vorbilder. Und es war ihm ein Anliegen, glaube ich, das 1:1 zu Wort kommen zu lassen. Insofern würde ich nicht sagen, es ist Lanzerliteratur. Ich würde sagen, für jeden, den es wirklich interessiert, ist es sehr tiefgehend. Aber was mir wirklich gefehlt hat, war dann sozusagen der Abschluss. Wofür und wie führt das weiter? Welche Fragen ergeben sich daraus zum Beispiel für die Ausbildung oder für Traditionslinien oder für zum Beispiel Jugendoffiziere, die in Schulen gehen und erklären, was die Bundeswehr ist?
Vorhin haben Sie das Stichwort Mythenbildung gebracht. Die Mythenbildung setzt sofort ein nach dem Ereignis, aber leistet das hier auch noch eine Mythenbildung oder entmystifiziert es?
Genau das macht er, weil das ist nämlich das zweite Interessante an dem Buch. Er spricht auch davon, dass es so viele Mythen um dieses Karfreitagsgefecht gegeben hat, weil viele sich gewünscht hätten, dabei gewesen zu sein, also Helden gewesen zu sein, die das überleben. Es gibt einen Begriff dafür im Amerikanischen, heißt Stolen Valor, also man schmückt sein Leben. Man sagt, man war in Kampfhandlungen, um einfach besser dazustehen. Und das ist auch ein Teil seiner Ambition gewesen, das einfach aufzulösen und zu sagen, so war es wirklich und das war kein Mythos.
Da stellt sich natürlich die Frage, welche Art von Männlichkeit sehen wir, wenn die Leute schon bereit sind zu lügen, um als Held dazustehen?
Also ich glaube, in der Geschichte, glaube ich, ist Männlichkeit eine sehr gebrochene. Also was man wirklich sagen muss, wenn man diese Erlebnisse aufmerksam liest, sind es nicht Heldengeschichten. Es ist sehr viel von Angst die Rede, von Verzweiflung, von Verlorensein in einer Situation, in die man geworfen ist, obwohl man eigentlich gut vorbereitet war. Das ist, glaube ich, eine Männlichkeit, die doch sehr an der Realität sich hat messen lassen müssen.
Das Karfreitagsgefecht, gelesen von Nana Brink, geschrieben von Wolf Greges, Untertitel Deutsche Soldaten im Feuer der Taliban, Ullstein Verlag, 304 Seiten, 24,99 €.